ARD Sounds.
Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Willkommen zu dieser Ausgabe und dem Blick aus Mitteldeutschland aufs politische Geschehen. Diese und alle anderen Folgen jederzeit nachzuhören in der ARD Sounds App. Ja, der Sommer ist heiß und der Herbst könnte es auch werden mit den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Denn eins lässt sich in den Umfragen deutlich ablesen: Es sieht momentan nicht nach klaren Mehrheiten aus oder einer einfachen Regierungsbildung. Wir nutzen die Zeit heute mal, um Regierungsmodelle zu diskutieren, vor allem eins, das angesichts der zersplitterten Parteienlandschaft gerade Konjunktur hat, vor allem hier in Mitteldeutschland, die Minderheitsregierung. Ich bin Julia Kastein, Malte Pieper ist nicht da. Und bevor es gleich losgeht, noch ein Hinweis. In den kommenden zwei Wochen findet ihr auf diesem Feed Wahlkreis Ost 5 Folgen Deep Talk zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die Spitzenkandidaten im Bürgercheck. Wir haben Sven Schulze, Ulrich Siegmund, Eva von Angern, Armin Willingmann und Susanne Cibora-Seidlitz jeweils für eine halbe Stunde eingeladen. Und unsere Hosts wollen mit ihnen ganz persönlich werden, was sie treibt, etwas über ihre Visionen und Pläne erfahren, aber auch sehr viele Fragen von Wählern in Sachsen-Anhalt stellen, die wir in den vergangenen Wochen bekommen haben. Los geht's mit dem Gespräch mit Susanne Cibora-Seidlitz am kommenden Dienstag, also unbedingt reinhören. Jetzt aber zu unserem Thema für heute: Minderheitsregierung, also eine Regierung, die keine eigene Mehrheit hat und deshalb bei jedem Gesetz auf Stimmen aus der Opposition angewiesen ist. Das haben wir in Thüringen schon seit 2020, in Sachsen seit 2024 und, das deutet sich in den Umfragen jedenfalls an, so ein Modell könnte bald auch in Sachsen-Anhalt die einzige Möglichkeit zur Regierungsbildung sein. Sind Minderheitsregierungen wirklich so problematisch, weil instabil, wie ja gerne behauptet wird? Läuft das eigentlich genau und welche Erfahrungen hat man damit in Mitteldeutschland schon gemacht? Um das jetzt zu sortieren, habe ich zwei kundige Menschen zu Gast. Einmal die geschätzte Kollegin Uta Dekow, Landespolitikchefin des MDR in Sachsen, außerdem Host des Sachsen-Politik-Podcast und jetzt zugeschaltet aus Dresden. Grüß dich, Uta.
Ich grüße dich.
Und ein paar hundert Kilometer elbabwärts beim NDR in Hamburg sitzt Oliver Lemke, Professor an der Ruhr-Universität Bochum, vielen noch bekannt aus seiner Lehrtätigkeit in Leipzig, Jena und Erfurt oder als Gast in diesem Podcast. Grüße Sie, Professor Lemke.
Hallo, guten Tag.
So, also Minderheitsregierung wollen wir uns drüber unterhalten in den nächsten 45 Minuten. Der Aufhänger ist natürlich die bevorstehende Wahl in Sachsen-Anhalt. Und da gibt es jetzt ganz frische Zahlen von Infratest DIMAP, hat der MDR gemeinsam mit der MZ, mit der Volksstimme und dem WDR beauftragt. Und da steht die AfD in der Sonntagsfrage weiter bei 41%. Die CDU deutlich dahinter, hat auch nochmal 2 Prozentpunkte verloren gegenüber der letzten Umfrage im Mai. Jetzt bei 24%, die Linke bei 13%, die SPD bei 7%, die Grünen bei 5%, das BSW bei 4%, die FDP unter Sonstige. Das ist keine große Verschiebung seit dem letzten Mal und natürlich auch nur eine Momentaufnahme. Aber dass die CDU ein bisschen verloren hat, statt zuzulegen, wie sie natürlich gehofft hat, kann sich da Sven Schulze beim Kanzler bedanken und seinem Handling der Affäre Spahn und der Regierungsumbildung? Oder muss Schulze vielleicht froh sein, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist, Herr Lemke?
Ja, also geholfen wird das kaum haben, was da in Berlin mit dem Spahn-Fiasko und dann dem März-Fiasko abgelaufen ist. Das ist Gift für einen Wahlkampf. Das ist ja, man zwingt ja gewissermaßen den Schulze dann auch dazu, sich zu distanzieren von der Bundesebene. Das hat er bislang, finde ich, noch so ganz gut hinbekommen, dass es jetzt nicht irgendwie à la Voigtke geradezu offen zelebriert wird. Aber das demotiviert natürlich irgendwie auch, ist jedenfalls kein Rückenwind. Und man braucht, wenn man um jeden einzelnen Prozentpunkt kämpft, so wie Schulze jetzt eben halt in Sachsen-Anhalt, dann braucht man irgendwie Rückenwind und man braucht Geschlossenheit. Die Leute sollen ja auch wissen, was man wählt, personal und programmatisch. Und insofern kann er sich beim Kanzler in Anführungsstrichen wirklich bedanken dafür, ja.
Wie sehr das schadet, können wir nicht genau sagen. Wir wissen ja nicht genau, warum jetzt 2 Prozentpunkte es runterging für die CDU. Aber Uta, wenn wir uns einen anderen Punkt noch kurz angucken aus dieser Umfrage, da ging es ja auch um die Frage der Kompetenzen und wem traut man am ehesten zu, die Probleme zu lösen. Und da hat die AfD nochmal deutlich zugelegt, nämlich um 5 Prozentpunkte und liegt da jetzt bei 36% und die CDU kommt nur noch auf 16. Ja, wie liest du das? Das heißt doch eigentlich, es ist eben nicht nur eine Protestwahl, da geht es jetzt schon um mehr.
Naja, ich glaube vor allen Dingen, dass es
auch nicht nur um eine Unzufriedenheit mit der Bundesregierung geht, sondern da waren ja auch noch andere Werte drin zu sehen, die gezeigt haben, dass auch die Zufriedenheit mit der Landesregierung zurückgegangen ist. Also ich glaube, dass man da schon rauslesen kann, dass Schulze es eben nicht geschafft hat, den Ministerpräsidentenbonus auszuschöpfen. Dafür kam der Wechsel auch ein bisschen spät. Aber es ist, glaube ich, die Bundespolitik spielt da ganz sicher sehr viel rein. Aber auch die Landespolitik wird mit Schuld sein. Ich bin aber eben aus Sachsen und nicht der Experte für Sachsen-Anhalt. Insofern würde ich mich da gerne etwas zurückhalten.
Aber du bist ein Stück weit Expertin geworden, zwangsläufig in den letzten Monaten für das Thema Minderheitsregierung. Und was jetzt in Sachsen-Anhalt tatsächlich passiert, das wissen wir natürlich nicht. Grundsätzlich Minderheitsregierung. Bei der Vorbereitung hier auf diese Folge des Wahlkreis Ost bin ich hängen geblieben an einer Zahl, nämlich 30 plus. Es gab wohl in der Geschichte der Bundesrepublik inzwischen alle zusammen gezählt schon über 30 Minderheitsregierungen. Die meisten, vor allen Dingen die im Bund, hielten nur ganz kurz. Am längsten noch bei Willy Brandt damals in den 70er Jahren, da ging es 7 Monate immerhin. Die SPD und die FDP hatten da, das waren ja die beiden Koalitionäre, die die Regierung gestellt haben, die verloren damals ausgerechnet über Willy Brandts Ostpolitik einige Abgeordnete und dann waren sie eben auf einmal in der Minderheit. Aber wenn man sich das jetzt so anguckt, 30 plus. Das klingt ja jetzt nicht so, als ob das wirklich besonders exotisch wäre, Oliver Lemke, oder?
Ja, das ist richtig. Allerdings ist es nicht das prägende Bild des politischen Systems, unserer parlamentarischen Regierungssystemweise. Die wird geprägt von der Kanzlerdemokratie. Kann man sich fragen, ob das noch zeitgemäß ist. Und von so einer, von so einer Balance zwischen einerseits Koalitionsregierung und dann Konsensdemokratie. Und zwar Konsensdemokratie mit Blick darauf, dass man sich auf Bund- und Länderebene oftmals einigen muss und eben halt auch innerhalb der Koalitionsregierung. Und mit Blick auf die Koalitionsregierung wiederum ist sozusagen der bestimmende Gedanke, dass man Mehrheiten innerhalb der jeweiligen politischen Lager findet. Und ich glaube, 30 plus, das klingt viel, da ist aber auch viel Übergang dabei. Die, sagen wir mal, wesentlichen Ausnahmen, und als solche werden sie ja nach wie vor gehandelt, die sind natürlich bekannt, also vor allem das Magdeburger Modell beispielsweise, genau. Werden wir sicherlich noch darauf zu sprechen kommen. Ja. Und die sind deswegen eine solche Ausnahme gewesen und als solche auch begriffen worden, weil sie eben halt versucht haben, eine Antwort darauf zu finden, was macht man eigentlich, wenn man innerhalb sozusagen eines Lagers nicht mehr genügend Gestaltungsmehrheit zusammenbringen kann. Und das ist natürlich die Frage, vor der wir jetzt stehen. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich seit einiger Zeit, das hat sich abgezeichnet auf Bundesländerebene, dass es immer schwieriger wird. Und die Koalitionen auch immer bunter fragiler werden, ja. Kenia und solche Sachen. Damit müssen wir jetzt aber irgendwie zurechtkommen, dass es eine Mehrheit durch Einlage eben nicht mehr gibt, sondern wir, merken wir ja auch mit der Bundesregierung, parteiübergreifende Mehrheiten zustande bringen müssen. Und das ist gewissermaßen ein Schritt vor der Minderheitsregierung, wenn man so sagen darf. Und deswegen ist das, glaube ich, eine wichtige Gegenstandsaufnahme, Momentaufnahme, dass unsere Begriffe Kanzlerdemokratie, Koalitionsregierung, Konsensdemokratie und so weiter, dass sie vielleicht neu gedacht werden müssen.
Und das Äquivalent zur Kanzlerdemokratie dann möglicherweise die Ministerpräsidentendemokratie in den Ländern. Das Stichwort Magdeburger Modell ist eben jetzt schon gefallen. Das war Sachsen-Anhalt 1994. Reinhard Höppner von der SPD, der organisierte damals eben diese Tolerierung durch die PDS. Das war ein riesen Tabubruch damals. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch dran erinnern, weil eben eine SPD-geführte Regierung sich ausgerechnet von der PDS tolerieren lässt. Da war eben der Abstand zur SED zeitlich noch nicht so richtig groß. Du warst damals nicht in Magdeburg, Uta, aber im Politikstudium in Leipzig hast das damals sicher mitverfolgt. Erinnerst du dich noch, warum war das denn damals so ein Riesending?
Na, ich glaube, an ein was werden wir uns alle noch erinnern, zumindest die Zeit miterlebt haben. Das war damals die Rote Socken-Kampagne, die dann die CDU gefahren hat. Und wenn man jetzt die Wortmeldungen hört von Altvorderinnen in Sachsen-Anhalt, dann hat es ja da offenbar auch der ein und andere nicht vergessen. Das gab damals von der Union dann schwere Vorwürfe Richtung Höppner. Er würde eben die PDS etablieren, ihr zur gesellschaftlichen Anerkennung verhelfen, würde eine Linksfront etablieren. Also das war der Tabubruch zum einen. Und um auf die anderen Minderheitsregierungen nochmal einzugehen, ich glaube, die Besonderheit war eben auch, dass es nach der Wahl passierte, dass wir eine Minderheitsregierung hatten. Die meisten anderen korrigieren Sie mich bitte gerne, Herr Lemke, sind entstanden, weil während einer Wahlperiode eine Koalition geplatzt ist.
Ja, war nicht geplant, kam so hin sozusagen. Mhm. Das ist der Unterschied auf jeden Fall. Die rote Sockenkampagne, da kann man sich natürlich erinnern, das war ein großer Aufreger. Aber immerhin hat diese Minderheitsregierung von Höppner ja 2 Legislaturen gehalten. In der Rückschau, Herr Lemke, war das jetzt gut für Sachsen-Anhalt, für Deutschland insgesamt?
Tja, das ist schwierig zu beurteilen. Also jedenfalls, wenn man das ein bisschen den Blick weitet und jetzt nicht zu sehr jetzt in dieser Zeit bleibt, in der das gemacht worden ist, das sind ja die Argumente sind da eben halt auch ausgetauscht. Mhm. Aber dann war das schon irgendwie ein Vorbote dafür, was jetzt eigentlich immer häufiger zu sehen ist, nämlich dass Ostdeutschland sozusagen innovativer ist bei den Herausforderungen, wie gestalten wir eigentlich das politische System. Und das Magdeburger Modell, glaube ich, hat jetzt mit dem, sagen wir mal, etwas freundlicheren Rückblick und jetzt nicht diese harte Zeit, muss man sich gegenüber der ehemals SED-Partei hinreichend abgrenzen? Ist sie eine Unrechtspartei gewesen? Hat sie hinlänglich das Ihrige getan, dass man auch jetzt tatsächlich wieder, sagen wir mal, sich auf sie einlassen kann und so weiter?
Eigentlich sind diese Fragen nach wie vor aktuell. Genau, die CDU ist da ja immer noch nicht mit sich im Reinen.
Genau, und die Fragen, die kommen hoch mit Blick auf die CDU, was den Unvereinbarkeitsbeschluss anlangt, völlig richtig. Mhm. Aber man sieht eben halt, dass das eine besonders, sagen wir mal, auffällige neue Leistung war, gegen, wenn man möchte, die politische Kultur Deutschlands etwas zu erfinden, was eigentlich quasi unvorstellbar war. Was eben nicht nur unvorstellbar war, weil es jetzt mit der ehemals SED-Partei man sich irgendwie tolerieren lassen musste und arrangieren musste oder wollte, sondern eben halt, dass man im Grunde genommen die Kategorien des Parteiensystems und des Regierungssystems eigentlich neu gedacht hat. Und sie war ja verhältnismäßig auch stabil. Also es hat ja, wieder alle erwarten, sozusagen auch verhältnismäßig gut funktioniert. Es hat die Krankheiten gezeigt, die wir bei Minderheitenregierungen typischerweise finden können, werden wir sicherlich auch noch drauf eingehen. Mhm. Aber es war kein Rohrkrepierer in der Weise. Und das war, glaube ich, schon eine gewisse Verblüffung damals.
Mhm. Es hat gehalten, dass man überhaupt so weit kommt, dass man ausprobiert, wie lange es hält oder eben auch nicht. Muss ja ein Ministerpräsident in so einer Konstellation auch erstmal gewählt werden. Das ist auch schon öfter gründlich schiefgegangen, nicht nur in Ostdeutschland. Ich erinnere mal kurz an Heide Simonis, die damals in Schleswig-Holstein in 4 Wahlgängen nicht gewählt wurde. Dann war es nichts mit der Dänenampel, die sie ja eigentlich leiten wollte. Und auch, wenn wir nochmal zurückgucken, gar nicht so lange, 2020 in Thüringen, da ging es ja auch erstmal gründlich in die Grütze, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Bodo Ramelow wollte zum Regierungschef wiedergewählt werden, um dann eben mit einer rot-rot-grünen Minderheit zu regieren. Nur fiel er eben auch 2-mal durch und stattdessen war dann auf einmal der FDP-Mann Thomas Kemmerich der Ministerpräsident von Thüringen, wenn auch nur vorübergehend. Das war ja auch ein dramatischer Tabubruch, weil zustande gekommen mit Stimmen der AfD, oder?
Völlig richtig. Also und das prägt ja im Grunde genommen eigentlich bis zum heutigen Tage auch die Frage der Brandmauer und wie kann man überhaupt Spielräume organisieren in einer Situation, in der man eben halt keine Mehrheiten, keine Gestaltungsmehrheiten schon bei der Wahl selber nicht mehr hat. Das war natürlich auch deswegen, es war nicht nur ein Tabubruch, sondern es war eben halt auch ein Trick. Und man ist auf diesen Trick reingefallen und dann ist es auch noch ein FDP-Kandidat.
Erklären Sie den Trick nochmal?
Naja, man hat im Grunde genommen hat die AfD, wenn man so sagen darf, abgekürzt jetzt gesagt, angetäuscht. Sie würde gewissermaßen ihren eigenen Kandidaten präsentieren und hat dann in der Präsentation einfach die Stimmen dem FDP-Kandidaten Kemmerich gegeben zur allgemeinen Verblüffung, der dann mit der CDU-Unterstützung plötzlich die Mehrheit hatte. FDP hätte natürlich allein nie die Mehrheit irgendwie bekommen können. Und dann fühlte man sich hereingelegt. Und das war genauso geplant von der AfD und das war dann, wenn man mal so sagen darf, der Ausgangspunkt für alle Brandmauerdiskussionen, die wir heutzutage führen.
Naja, und zwar auch ein Warnsignal an andere Parlamente, die eben sehr deutlich vor Augen bekommen haben, dass es da eine Partei gibt, die sich eben nicht an die herkömmlichen Spielregeln hält, die man so gewohnt war. Also einen eigenen Kandidaten aufstellen, dann wählt man den schon. Das war eigentlich Usus bis dahin, aber eben nicht in dem Fall. Das wirkt sich natürlich auch aus, ne? Im Nachhinein auch auf zum Beispiel so eine parlamentarische Situation, wie wir sie in Sachsen haben.
Gucken wir noch ganz kurz zusammenfassend auf diese erste Minderheitenregierung in Thüringen nach diesem sehr holprigen Start, den wir gerade besprochen haben. Das lief ja dann irgendwie einigermaßen geräuschlos ab unter Ramelow, aber diese rot-rot-grüne Minderheitsregierung war dann so unpopulär, dass sie 2024 abgewählt wurde. Kann man das so kurz zusammenfassen, fairerweise?
Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Sie hat deswegen allerdings auch so geräuschlos funktioniert, weil die CDU, nicht zuletzt, weil sie eben halt auf diesen Trick auch hereingefallen ist, Stichwort nochmal Wahl von Kemmerich seitens der AfD, weil sie sich schlichtweg nicht erlauben konnte, auch nur in die Nähe von Neuwahlen zu geraten. Und deswegen hat man ja ein solches Stillhalteabkommen schließen können mit Rot-Rot-Grün. Und wenn man so möchte, hat die CDU über längere Zeit eigentlich es nicht mehr vermocht, überhaupt profilbildend als Opposition irgendwie in Erscheinung zu treten. Das hat natürlich zum, sagen wir mal, zum Gesamtpaket, dass das verhältnismäßig ruhig davonstatten gegangen ist, beigetragen. Das war auch nicht nur und ausschließlich schlecht, aber es hat eben halt, das System selber hat nicht davon profitiert, weil immer dann, wenn eine Regierung nicht herausgefordert wird durch eine demokratische Opposition, dann die Bürger, wo sollen die Bürger mit ihrer Unzufriedenheit hin, wenn sie nicht zufrieden sind mit rot-rot-grünen Minderheitenpolitik im Ergebnis? Was sollen sie dann machen? Und sie konnten ja nicht wirklich dann zur CDU gehen, die das ja alles in Anführungsstrichen still abgenickt hat. Das ist etwas unfair jetzt so kurz zusammengefasst, aber im Kern ist der Mechanismus ein solcher. Man hat sich eben halt weitgehend auf Unionszeit aus dem Spiel genommen. Das ist schon ein Problem gewesen.
Und dann gab es ja doch, aber wenn ich mich richtig entsinne, eine Art Profilierungsversuch beim Thema Grunderwerbssteuer, und da hat man dann wieder aus der Opposition heraus mit der AfD gemeinsame Sache gemacht.
Genau. Es ist ja, also kann man ja auch, es war dann irgendwann ein Breaking Point erreicht, konnte man auch merken bei den führenden Köpfen in der CDU Thüringen, nämlich derart, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt unbedingt selber wieder mal in Erscheinung treten. Auch deswegen, weil Ramelow natürlich irgendwo schon auch den, sag mal, die Rolle des Landesvaters wunderbar eingenommen hat. Aber man hat auch damals in den Umfragen spüren können, dass im Grunde genommen Rot-Rot-Grün keine zusätzliche Popularität im Lande gewonnen hat. Denn die Linkspartei unter Ramelow hat immer auf Kosten, mehr oder minder auf Kosten von der SPD und den Grünen gewonnen. Es blieb so ein Turm von ungefähr 35%, hat sich nicht wahnsinnig viel mehr bewegt. Ja, und da, das war der Moment, dass die CDU eben halt zeigen musste, wir sind auch noch da. Und dann hat sie das durch einzelne Manöver eben halt versucht, nach vorne zu bringen. Und das war dann natürlich auch sofort wieder die Brandmauer-Diskussion, dass sie zugelassen hat, dass die AfD zustimmt, ohne mit ihr dann zusammenzuwirken. Und dann sind wir in den semantischen Herausforderungen, was ist Brandmauer und was ist keine Brandmauer.
Und das alles wird man sich in Sachsen auch sehr genau angeguckt haben, Uta, in dieser Zeit, auch wenn die Verhältnisse damals noch stabilere waren. Ganz kurzer Abriss, wenn man sich das jetzt mal anschaut, die Regierung in Sachsen seit der Wiedervereinigung, ne, war ja so ein bisschen Erbhof der CDU, da hat König Kurt lange regiert und dann langsam bröckelte das so ab für die CDU, bis man dann irgendwann zuletzt eben wider Willen mehr oder weniger in dieser Minderheitsregierung gelandet ist, 2024. Kannst du das in einem Satz erklären? Oder auch zwei oder drei.
Ich könnte den ganzen Podcast füllen mit der Erklärung, ehrlicherweise. Kurt Biedenkopf hat bis 2002 ja tatsächlich immer absolute Mehrheiten gehabt. Aber diese so lange Regierungszeiten, ich glaube, die bringen schon auch immer gewisse Abnutzungserscheinungen mit sich. Daran leidet meines Erachtens nach die Sächsische Union bis heute. Es kam dazu, dass er dann zwischen über 70 war. Du hast ihn König genannt, wir haben viele in Sachsen, aber der König war eben ohne Prinz. Und ich erinnere mich dran, das war, glaube ich, dann so um 2004 rum, als dann die CDU in Sachsen weitere dramatische Einbußen hatte. Da hat Georg Milprat so ein Papier geschrieben, so ein parteiinternes Papier, wo er seine Partei analysiert hat und hat damals eben seiner eigenen Partei bescheinigt, dass sie sich neu aufstellen müsste, dass zu viele Leute dort ihre Erbhöfe, so nenne ich es jetzt mal, vertreten würden, dass zu wenig Quereinsteiger reinkommen, zu wenig gute Fachleute nach vorn dringen. Und wenn man sich die Sächsische Union heute ansieht, dann glaube ich, ist seitdem die Situation nicht viel besser geworden. Also dazwischen, zwischen damals und heute, liegt ja dann noch Stanislav Tillich, der hat ja sein Amt auch niedergelegt wegen schlechter Wahlergebnisse. Der Wechsel auf
Michael Kretschmer
kam, genau.
Und der regiert jetzt immer noch, nur nicht so, wie er das eigentlich gerne wollte. 2024 nach dem Wahlergebnis, als ja schon klar war, dass es sehr schwierig werden würde für die CDU mit der SPD weiter zu regieren, hat er ja schon gesagt, Minderheitsregierung will er eigentlich nicht. Dann platzten die Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgespräche mit dem BSW. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit sie gekommen sind. Und letztendlich hat er sich dann doch dazu entschieden, nimm uns nochmal mit kurz, Uta, was hat denn dann letztendlich den Ausschlag gegeben?
Naja, es gab ganz viele in der CDU, die lieber eine Brombeer-Koalition, wie das dann so schön hieß, gehabt hätten, also mit dem BSW. Man hat dann auch mit dem BSW sondiert. Die Sondierungen sind sogar zwischendurch mal ausgesetzt worden, weil das BSW dann tatsächlich eine Abstimmung gemeinsam mit der AfD gemacht hat, und zwar um einen Corona-Untersuchungsausschuss einzusetzen. Dann ging man trotzdem in die Verhandlungen, hat auch immer erklärt, es liefe eigentlich ganz gut, aber es lief wohl nicht so gut. Und dann stand auf einmal, das war tatsächlich für uns damals dann auch ein bisschen überraschend, Sabine Zimmermann, die damalige BSW-Chefin, da und sagte, so, die Verhandlungen sind geplatzt. Und Michael Kretschmer hat dann eben gleich erklärt, das war Sarah Wagenknecht, die hier den Riegel dazwischen geschoben hat. Die wiederum hat dann Michael Kretschmer angegriffen. Ja, formal war es so, dass es an den Themen Migration und Ukraine gescheitert ist. Dabei hatten ja ganz viele gedacht, mit welchem Ministerpräsidenten, wenn nicht mit Kretschmer, mit seiner Haltung zu Russland und Ukraine, würde so ein Bündnis klappen. Es hat dann doch nicht geklappt. Ja, und vor allen Dingen Sabine Zimmermann, die hat ja immer gesagt, die Leute wollen das so nicht, die Leute wollen, dass sich was ändert. Das war ein Standardsatz. Sie hat es viel auf die SPD geschoben, die eben partout kein Bündnis mit dem BSW wollte. Also da hat man sich den schwarzen Peter dann hin und her geschoben. Und dann, wie gesagt, kam es dann doch dazu, dass Michael Kretschmer die ungeliebte Minderheitsregierung anging. Und es gab sicherlich etliche in seiner Partei, bestimmt keine Mehrheit, aber schon etliche, die zumindest in der Fraktion, die gerne eine Minderheitsregierung alleine gemacht hätten.
Also ohne die SPD.
Also ohne die SPD. Das war aber mit Michael Kretschmer nicht zu machen. Der hat ja im Vorhinein immer gesagt, Minderheitsregierungen sind extrem kompliziert, alles dauert länger, man muss permanent auf der Suche sein nach neuen Mehrheiten. Das muss er jetzt auch, aber er hat wenigstens die Stimmen der SPD dabei, und vor allen Dingen die SPD sind eben das Bollwerk gegen die AfD.
Und das sind ja immerhin auch mit der SPD noch 10 Stimmen, die man aus der Opposition erstmal sich sichern muss. Und um das hinzubekommen, wurde dann ja ein sogenannter Konsultationsmechanismus etabliert. Oliver Lemke, das klingt jetzt nicht besonders sexy, aber wie geht denn das?
Ja, so richtig sexy findet das, glaube ich, auch jedenfalls der Ministerpräsident nicht so wirklich.
Ja, auch die anderen nicht, glaube ich.
Also normalerweise ist ja so, jetzt ganz grob gesprochen, arbeitet die Regierung einen Gesetzentwurf, beschließt im Kabinett und bringt ihn dann anschließend in den Landtag ein. Und dann wird in den Ausschüssen verändert und im Plenum um die Mehrheiten gerungen. Das geht eben halt bei einer Minderheitsregierung so nicht mehr. Und das hat man in Sachsen formalisiert. Das haben wir in Thüringen schon in informeller Weise kennengelernt. Also hier ist es jetzt so, dass man, bevor ein Gesetzentwurf offiziell in den Landtag eingebracht wird, alle Fraktionen Gelegenheiten erhalten, den Entwurf zu prüfen und dann eben halt schon Änderungswünsche einzubringen und eben halt Unterstützung oder Ablehnung zu signalisieren. Und man kann eben halt in diesem frühen Stadium dann Mehrheiten ausloten. Also wenn man so möchte, kann man schon in dem Stadium des Gesetzgebungs-Agenda-Settings, also was wollen wir denn eigentlich machen? Das kommt ja normalerweise der Regierung zu, dass sie das festlegt und dann holt sich die Mehrheiten dafür, die sie eigentlich schon eingebaut im Parlament auch hat. Und hier gibt es eine Demokratisierung gewissermaßen bei der Frage, was wollen wir denn machen? Und das gibt die Möglichkeit, früh zu erkennen, was eine Chance hat und was nicht. Und es gibt den anderen im Gegenzug eine Chance auf Mitsprache für eigene Anliegen. Mit Ausnahme der AfD, die das Ganze im Wesentlichen boykottiert in Sachsen.
Aber es hieß ja am Anfang, das sollte kein Anti-AfD-Mechanismus sein, Uta. Aber auf die Stimmen der AfD wollte man eben auch nicht angewiesen sein. Und was heißt denn das jetzt eigentlich? Welche Rolle oder eben nicht spielt denn die AfD da jetzt?
Naja, also de facto ist es so, dass die AfD sich daran, wie Herr Lemke schon gesagt hat, nicht beteiligt an dem an diesem Konsultationsmechanismus. Und wir hatten ja gerade erst die Situation, dass der sächsische Ministerpräsident bundesweit omnipräsent war in der Sommerpause mit der Forderung, man müsse doch mit allen reden. Und da hat ihm der AfD-Fraktionschef Jörg Urban ja vorgeworfen, er wäre doch sehr scheinheilig. Denn das letzte Gespräch mit Kretschmer und der AfD, das gab es tatsächlich im November 2024, das hat zumindest die AfD so geschrieben, Wenn wir ehrlich sind, im Koalitionsvertrag im Sächsischen steht drin, dass es eine Zusammenarbeit oder Suche nach parlamentarischen Mehrheiten mit der AfD eben durch die neue Regierung und die Koalitionsfraktionen nicht geben wird. Und es steht auch drin, dass CDU und SPD in Regierung und Fraktion alle Vorlagen, parlamentarischen Initiativen und Wahlvorschläge gemeinsam einbringen und gemeinsam abstimmen. Also das ist die Brandmauer zur AfD, die da im Koalitionsvertrag festgeschrieben steht. Und er redet auch nicht mit der AfD. Und es, auch wenn Jörg Urban noch so oft erzählt, er würde ja mit CDU-Leuten reden und CDU-Abgeordnete würden doch mit ihm reden und es wäre doch alles so easy. Also solange der CDU-Fraktionschef Christian Hartmann heißt und der Ministerpräsident Michael Kretschmer, glaube ich nicht, dass da ein Weg hinführt. Aber für die AfD bedeutet das, danach hast du ja auch gespielt, welche Rolle spielt sie, dass sie sich eben öffentlich als einzig wahre Oppositionspartei geriert und versucht, wo es klappt, wie zuletzt bei einer Abstimmung bei einem Antrag der Grünen, dann die anderen Parteien vorzuführen. Also das, was ich gesagt habe, was man eben eigentlich aus Thüringen gelernt hat, das versucht sie hier natürlich auch. Und
worum ging es da nochmal bei dieser Abstimmung mit den Grünen?
Es ging tatsächlich um einen Antrag der Grünen, da ging es um Schlachthöfe. Auch da hat die AfD den Antrag vorher kritisiert, das sei zu bürokratisch. Auch das BSW hat den Antrag kritisiert. Das BSW hat da auch noch signalisiert, sie würden nicht mit zustimmen. Letztlich haben aber AfD und BSW beide dem Antrag zugestimmt. Das waren in den späten Abendstunden eines Mittwochs, wie ich mich noch erinnere, weil das hat dann hier für ganz schön Turbulenzen gesorgt. Und nicht nur hier, sondern das hat bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil die Grünen natürlich am Ende ganz schön zerknirscht waren, weil genau das wollte man ja eben nicht. Das BSW, also vor allen Dingen die AfD, hat das Ganze dann sehr gefeiert als Ende der Brandmauer. Ich erinnere mich, dass es dann Posts gab mit einem Video, wo AfD-Abgeordnete hämisch feierten im Vordergrund und sagten, da hinten stehen die Verlierer. Und die Verlierer waren natürlich die CDU, weil die sind natürlich der Hauptfeind.
Aber könnte denn die AfD, also sie versteht sich jetzt als einzig wahre Oppositionspartei, aber könnte sie denn, Stichwort Brandmauer, das System nicht noch mehr sozusagen aushöhlen, wenn sie sich an diesem Konsultationsmechanismus beteiligen würde?
Sie müsste dann aber auch bereit sein, die Verantwortung und das heißt dann in gewisser Weise auch die Regierungskosten für diese Entscheidung zu tragen und die Kompromisse, die man dann irgendwie auch eingehen muss, wenn man dann entsprechend die Mehrheiten produzieren möchte, auch nach intern zu rechtfertigen. Also das ist eben halt, das ist einer der, sagen wir mal, der Vorteile einer Einbindung. Ich rede jetzt nicht für die AfD mit Blick auf die Brandmauer, sondern wenn man mit Blick auf Europa, können wir ja sehen, dass Minderheitsregierungen, wenn man so möchte, in der jüngeren Zeit um zwei Funktionen hatten. Entweder das Eindämmen von populistischen Parteien oder das Einbinden von populistischen Parteien. Ja? Und das Einbinden war dann immer sozusagen verbunden mit dem Ziel zu zeigen, dass das eben halt Parteien sind, die sich dann dieser Kompromisslogik auch unterwerfen müssen und ihr populistisches Spiel der Kannibalisierung der anderen Parteien gewissermaßen nicht fortsetzen können. Das kann klappen, muss nicht klappen und jedenfalls nimmt es der anderen Seite die Möglichkeit, sozusagen die, in Anführungsstrichen die reine Opposition darzustellen. Aber es normalisiert sie natürlich auch. Also in der Politik gibt es ohnehin nichts kostenlos. Also es gibt Pro und Contra, sozusagen, will ich damit sagen. Ja. Aber man kann sehen, dass die Minderheitsregierung also tatsächlich nach beiden Seiten, wenn man so möchte, offen ist, um jeden Preis die Extremisten fernzuhalten oder eben sie dann in dem Spiel einzubinden. Und in Sachsen, wenn man so sagen darf, hat man im Koalitionsvertrag eigentlich den Ausschluss sich überlegt, das Konsultationsverfahren hätte aber die andere Möglichkeit eröffnet und de facto ist es jetzt aber so gewesen, dass die AfD die Opposition pur gewissermaßen jetzt darstellen möchte.
Jetzt muss man aber auch sagen, dass die CDU ja nicht alleine unterwegs ist. Also in der Situation jetzt, wenn man auf die anderen Parteien schaut, wären SPD, Grüne und Linke draußen. Wenn mit der AfD abgestimmt würde, dann hätte man die verloren als Stimmen, mit denen man etwas gemeinsam machen könnte, so wie aktuell die Situation ist.
Also auf diesen Punkt eindämmen oder einbinden würde ich nachher gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde jetzt nur nochmal gerne auch schauen auf das Modell in Thüringen. Da gibt es ja die Brombeer-Koalition, die, wie wir hören, Michael Kretschmer eigentlich auch besser gefunden hätte. Da ist es ein Patt, ne? Also 44-44. Ist das dann streng genommen überhaupt eine Minderheitsregierung,
Oliver Lemke? Das ist sie nicht, denn sie ist ja nicht in der Minderheit, aber sie hat keine Gestaltungsmehrheit. Also man kann immerhin auch nicht gegen sie, was man bei jeder Minderheitsregierung ja theoretisch könnte, man könnte gegen die Regierung Beschlüsse fassen oder Gesetze machen. Das kann man in Thüringen eben nicht. Aber man kann eben nicht eigenständig eine Mehrheit mit einer eigenen Mehrheit gestalten. Das ist also ein bisschen, man kann sie so oder so dazuzählen oder es sein lassen, auch hier ein bisschen Semantik. Ne? Aber es ist schon, sagen wir mal, verfassungsrechtlich schon ein interessanter Punkt, dass man eben nicht gegen die Regierung eine Entscheidung treffen kann im Parlament.
Und was heißt das dann in letzter Konsequenz? Bei Themen, wo man sich nicht einig wird, die müssen halt dann liegen bleiben.
Ja, aber ich meine, das ist jetzt der Alltag der Minderheitsregierung, würde ich sagen. Also das hat, ich glaube, es hat noch keine praktische Bedeutung bekommen, dieses Patt, sondern das Patt wird ja dadurch, in, wenn ich so sagen darf, unterlaufen. Ich glaube, der Ausdruck könnte vielleicht erlaubt sein, weil es ja eine informelle Abrede mit der Linkspartei gibt, die den Unvereinbarkeitsbeschluss unterläuft.
Genau, eine Duldung, die nicht so heißen darf.
Genau. Ja, also man merkt, wie wichtig Worte und Semantik dann doch wieder in der Politik sind. Genau, und man hat hier eben halt so eine Art Toleranzmodell und damit kriegt man erstaunlich viel hin in Thüringen, beispielsweise einen Haushalt, Doppelhaushalt sogar, was allgemein als Erfolg wirklich auch gewertet werden kann, was ja ein bisschen anders und wesentlich schwieriger in Sachsen, wenn ich das richtig gesehen habe, war. Und das zeigt, ich finde, der Unterschied Sachsen-Thüringen zeigt, aber wenn man es zusammennimmt, dass wenn alle sich zusammenreißen und vernünftig sind, kann man eine relativ lange Zeit ruhig und stabil das Land verwalten, aber man kann natürlich nicht die drängenden Probleme, die eine politische Mehrheit verlangen, in der meinethalb Mitte rechts oder Mitte links, die kann man natürlich wesentlich weniger nachhaltig lösen. Und das ist das Problem, das man sich einfängt, wenn man eine Minderheitsregierung hat. Sie hält länger, als man vielleicht in Deutschland so üblicherweise denkt, aber sie ist natürlich sehr schwerfällig, was das kräftige Beantworten von Herausforderungen anlangt.
Und der Preis kann auch hoch sein für die Duldung oder ich glaube im Fall von Thüringen bei diesem Doppelhaushalt war es ja sogar eine Zustimmung, ne? Ja. Die aber relativ teuer erkauft wurde mit dem dritten beitragsfreien Kita-Jahr. Und noch so ein paar Dinge, oder?
Naja, kommt drauf an, auf wessen politischen Seite man steht, ob man sagt teuer oder richtiger, wie auch immer.
Naja, ich will gar nicht sagen richtig oder falsch, aber es kostet halt Geld,
genau,
wenn man keins hat.
Politische Kompromisse kosten gerne Geld. Und Thüringen ist nicht der einzige Haushalt, der sich mal langsam mit dem strukturellen Haushaltsdefizit auseinandersetzen muss. Gilt übrigens auch für Sachsen-Anhalt. Und das wäre dann in einer Minderheitsregierung sich gewissermaßen nicht die Zustimmung, wie Sie gerade sagten, erkaufen zu können, sondern gemeinsam ein Sparen, ein Reduzieren von Aufgaben und Ausgaben des Staates durchzusetzen. Das wollen wir noch mal sehen, ob das funktioniert.
Gucken wir doch mal auf Sachsen noch, Uta, der erste Haushalt. Wie war es denn da? Schwieriger?
Herr Lemke hat es ja schon angesprochen. Es war schon extrem schwierig. Es hat alles ewig gedauert. Es war kompliziert. Der Konsultationsmechanismus hat da in der Reinstform nicht gegriffen, weil natürlich die Etats der Häuser und so, das lief schon alles nach dem üblichen Duktus. Und dann ging man in die Beratungen. Aber man hat eben erstmal drei Runden mit dem BSW gedreht. Das wäre jetzt einfacher gewesen, theoretisch mit einem Partner. Dann wären die Kosten, von denen wir jetzt gesprochen haben, die so ein Verfahren mit sich bringt, eben nur an einen Partner zu zahlen gewesen. Aber das war dann doch nicht so einfach. Dann hat man sozusagen die Linken und die Grünen von der Auswechselbank geholt, was die auch nicht sonderlich amüsiert hat. Ja, und die können jetzt für sich eben in Anspruch nehmen, aus Ihrer Perspektive, dass Sie sich in Ihren Kernpunkten wichtige Dinge durchgesetzt haben beim Umweltschutz, bei Sozialem. Aber am Ende haben Sie eben auch gesagt, dass Sie nicht glücklich damit sind, aber aus staatspolitischer Verantwortung dann eben zugestimmt haben, weil die schlimmere Variante wäre gewesen, wenn es keinen Haushalt gegeben hätte. Und ja, da greift genau das, was Herr Lemke jetzt gesagt hat. Es dauert alles wesentlich länger, es wird komplizierter, es wird teurer. in dem Fall ganz sicher auch. Das muss man wohl so sagen. Mhm. Und dann bin ich jetzt gespannt, wie es jetzt diesmal läuft. Ja. Also Linke und Grüne haben ja damals gesagt, sie wollen, dass es diesmal anders läuft. Nochmal von der Auswechselbank reingeholt werden, das wollen sie auf gar keinen Fall. Mhm. Und eins darf man ja auch nicht vergessen, auch diese Parteien haben ja Anhänger, denen sie dann die Kompromisse, die sie gemacht haben, verkaufen müssen. Also das betrifft ja nicht nur die Regierungsparteien.
Wie wichtig ist denn die Chemie zwischen den handelnden Personen in solchen Konstellationen? Also beispielsweise Thüringen konnte man dann lesen, es hat eigentlich erst funktioniert, als Bodo Ramelow nicht mehr an den Verhandlungen beteiligt war. Was ist euer Eindruck? Wie viel hängt tatsächlich an den einzelnen Leuten und wie gut die miteinander können?
Also wenn ich mit Thüringen anfangen darf, dann würde ich schon sagen, dass da die Verbindung zwischen Katja Wolf auf der einen Seite und Mario Vogt auf der anderen Seite manches möglich gemacht hat, was eben zwischen BSW und CDU in Sachsen nicht möglich war. Mhm. Also da kann man es sehen. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das ist nicht nur so, wie soll ich sagen, so lapidar, so zwischen Menschen und so schön, wenn man vertraut, sondern der Punkt ist ja, dass dieses persönliche Vertrauen etwas kompensieren muss, was wir im Grunde genommen eigentlich auch mit Blick auf die Bundesregierung feststellen können. Wir haben zwei unterschiedliche, ideologisch voneinander getrennte Lager. Und die sollen zusammenkommen. Das bringt erheblichen Kompromissbereitschaft mit sich, erfordert das gewissermaßen. Mhm. Und dass man eben halt nicht versucht, den anderen gewissermaßen übers Ohr zu hauen oder die falsche Botschaft auch nach innen zu senden oder irgendwas dieser Art. Das muss kompensiert werden durch eine Nähe und auch eine Verlässlichkeit zwischen den Verhandlungsführern, die dann oftmals auch nicht in Erscheinung treten und dafür übrigens dann auch nicht in der Öffentlichkeit den Lohn bekommen oder die Anerkennung bekommen. Also ich würde sagen, was sozusagen ideologisch nicht läuft, das muss schon in Teilen durch ein persönliches Verständnis und Verlässlichkeit kompensiert werden. Und auch das ist natürlich etwas, was den Logiken von Wahl, Wiederwahl und auch dem Appell sozusagen an die eigenen Leute und so weiter unterliegt. Das kann man nicht einfach immer so voraussetzen. Wenn es das gibt, ist das vielleicht hilfreich oftmals, aber ein rares und fragiles Gut.
Sie haben jetzt erwähnt, es funktioniert eben gut zwischen dem Regierungschef Mario Vogt und der Finanzministerin Katja Wolf fürs Bündnis Sarah Wagenknecht. Die SPD dazwischen ist irgendwie auch dabei.
Ist auch dabei, Entschuldigung, ja, aber weil, also sagen wir, das ist richtig, dass Sie darauf hinweisen, aber
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, man vergisst sie gerne, ne? Also ja, sie wird da irgendwie zwischen diesen Polen ein Stück weit
aber wie wichtig sie ist, könnten wir vielleicht in Sachsen-Anhalt sehen, ne? Ja. Also was ich nur sagen will, Sie haben recht darauf hinzuweisen, ich wollte nur sagen, ich glaube, wenn man den Unterschied zwischen Sachsen und Thüringen an der Stelle verstehen möchte, CDU, BSW, ja, dann hätten wir ein Beispiel für die Bedeutung von persönlichem Vertrauen.
Okay, und das würde ich so unterstreichen.
Okay, erzähl mal, also dieses Vertrauen gibt es in Sachsen nicht.
Nein. Sabine Zimmermann ist ja nicht mehr im Amt, ist ja nicht mehr Fraktionschefin, ist auch nicht mehr Parteichefin, ist ja aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Aber das Verhältnis zwischen ihr und Michael Kretschmer und auch der SPD, das war natürlich nicht so wie in Thüringen, das gewachsen war dadurch, dass die Thüringer BSW-Chefin ja schon vorher als Bürgermeisterin da eine ganz andere Rolle eingenommen hatte und auch ganz andere Beziehungen hatte, ganz anders pragmatisch ja auch unterwegs gewesen war.
Bürgermeisterin von Eisenach war sie.
Bürgermeisterin, ne? Von Eisenach. Und sie hat sich ja auch anders, stärker emanzipiert von Sarah Wagenknecht. Als das Sabine Zimmermann gemacht hat. Also in der ganzen Phase hat das sicherlich eine massive Rolle gespielt. Und jetzt, das ist schwer zu sagen. Also es ist jetzt, das war in der Kenia-Koalition vorher nicht so, dass da jetzt alles rosa-rot war zwischen den handelnden Personen. Das ist jetzt sicherlich auch nicht so zwischen den handelnden Personen. Aber das, was man sagen muss, es gibt immer wieder auch partei- und fraktionsübergreifend Leute, Sabine Schaper zum Beispiel, die linke Fraktionschefin, die eben durchaus von vielen auch in der CDU sehr geschätzt wird. Also das gilt auch für Teile der Grünen und menschliche Beziehungen. Und wenn sich Leute gut verstehen, das kann natürlich in solchen Situationen immer helfen.
Darf ich ganz kurz einen Einwurf? Also auch dann, wenn man in Europa sich umsieht, beim Stichwort Minderheitsregierung, dann wollte ich nur sagen, das Vertrauen ist eben halt eine sehr strapazierte Ressource. Minderheitsregierung funktioniert natürlich auch dann vor allem, wenn es so ein Vorverständnis und eine Einhelligkeit, eine politische Kultur gibt, in dem es eben diese harten Gegensätze in Zeiten der Polarisierung eben nicht gibt. Dann muss man gar nicht so viel vertrauen, weil eben, wie soll ich sagen, kulturell schon viel näher beieinander ist.
Also eine Wertebasis quasi.
Genau, weil man ist in unterschiedlichen Parteien, die mögen auch sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen oder Polen zu Hause sein. Aber es gibt da so eine Verbindung, über die braucht man gar nicht gewissermaßen zu reden. Und das haben wir, würde ich argumentieren wollen, das haben wir heutzutage in Skandinavien gar nicht mehr unbedingt. Und das haben wir eben halt schon gar nicht so ohne weiteres in Deutschland oder jedenfalls nicht in der Weise, dass man das voraussetzen könnte.
Weil dann eben auch gerne mal getrickst wird, wie wir schon besprochen haben.
Genau so ist es, wurde zu Recht gesagt.
Ja, jetzt können wir mal festhalten, also regieren geht schon irgendwie in der Minderheitsregierung. Es kann sogar halten für eine ganze Legislatur, aber Reformen bleiben auf der Strecke. Aber was ist denn jetzt mit diesem Stichwort, das eben schon nicht viel eindämmen? Oder einbinden, stärkt man nicht in Wirklichkeit die politischen Ränder damit? Also Stichwort AfD und ihr weiteres Erstarken in Sachsen und Thüringen, wenn wir jedenfalls, wir haben nicht sehr viele Umfragen, aber wir haben ja immerhin das Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl, da hatte sie ja nochmal deutlich, deutlich, deutlich zugelegt.
Oh, jetzt bin ich gespannt, was Herr Lemke sagt.
Ja, ich hätte eine Rückfrage. Stärkt man sie wodurch nicht?
Stärkt man sie durch, ob man sie stärkt durch eine Minderheitsregierung? Weil man eben sozusagen die Regierung, ihr habt es beschrieben, kommt nicht wirklich voran mit Reformen, weil sie eben mit den Mühen des Einbindens der jeweiligen Oppositionskräfte beschäftigt ist und es kostet noch mehr Geld. Es ist, ja, all die Schwierigkeiten, die wir eben besprochen haben und profitieren davon.
Ich muss an der Stelle nur kurz einwerfen. Michael Kretschmer würde das jetzt natürlich abstreiten und auf die Bürokratiereform verweisen, die man jetzt versucht in Sachsen durchzubringen, aber wenn man sich in der Wirtschaft umhört, wenn man sich bei den Kommunen umhört, denen geht das momentan eben alles nicht weit genug, um das nur mal kurz die zwei Pole darzustellen, die es da eben in Sachsen auch gibt.
Ja. Nee, völlig richtig. Aber also ich würde sagen, ich glaube, das wäre etwas unfair, wenn man bei der Minderheitsregierung anfangen würde, das zu sagen. Ich glaube, es beginnt schon vorher. Wenn wir einen breiten Konsens haben, nehmen wir mal die typische Formel von den Parteien der demokratischen Mitte. Also ich würde sagen, dass eine Demokratie immer dann relativ gut funktioniert, wenn um die Mitte gekämpft wird und sie nicht semantisch besetzt wird. Man muss sie jetzt schon semantisch besetzen, um im Grunde genommen immer schon so eine Art unterliegende Koalition der demokratischen Kräfte zu signalisieren. Das hat Vorzüge, keine Frage.
Das müssen wir nochmal erklären, was Sie damit meinen.
Also die Parteien der demokratischen Mitte, indem sie sich so bezeichnen, verorten sie sich ja schon in der Mitte.
Ja.
Wenn man den Grünen jetzt vor 20 Jahren gesagt hätte, sie sind eine Partei der Mitte, hätten die wahrscheinlich mit Farbbeuteln geschmissen oder so.
Turnschuh.
Genau. Ja, also das ist ja jetzt eine Reaktion auf die Parteien am Rand, die man eben halt auch am Rand sozusagen verorten möchte. Zu Recht, aufgrund des latenten und manifesten Extremismus. Völlig klar. Aber wenn man das macht, dann merken wir ja auch, wie sich solche Dinge sozusagen in der Wahrnehmung der Wählerschaft entwickeln. Übrigens, dann ist es auch zum Teil nicht nur eine Wahrnehmung der Wählerschaft, sondern wir haben mit Blick auf den Osten, wir haben so eine Art tripolare Parteiensystemstruktur, also dreipolige Parteiensystemstruktur. Wir haben die CDU, SPD in der Mitte und im Norden schmilzt die CDU so ein bisschen wie Schnee in der Sonne und im Süden ist es die SPD. Ja? Und dann haben wir einen linken Pol, BSW und Linkspartei, der kannibalisiert gewissermaßen diese demokratische Mitte und wir haben einen rechten Pol, die AfD, die tut das. Es wird also richtig in die Zange genommen, könnte man sagen. Und jetzt würde man von der Mitte erwarten, dass sie irgendwie mit großen, kräftigen Entscheidungen sich befreien kann und dass sie irgendwie zeigen kann, dass sie sozusagen die demokratische Verantwortung zurecht hat. Aber weil sie etwas zusammenbringen muss in der Mitte, was ja mit Blick auf die schwarz-rote Regierung im Bund wirklich alles andere als selbstverständlich ist, Christdemokraten, Sozialdemokraten, alles andere als selbstverständlich, dass sie in jedem Bereich einen wunderbaren Gestaltungskompromiss finden, sieht man ja, wie viele Kompromisse man kleinste gemeinsame Nenner und all so etwas machen muss. Und dann sind die Lösungen auch ziemlich klein und dann sind die Leute ziemlich unzufrieden. Und so ist das ein ziemlich im Moment übler Teufelskreis. Und wenn man jetzt sagt, dass am Ende dieses Teufelskreises aufgrund von schlichtweg fehlenden Mehrheiten man eine Minderheitsregierung macht, das stärkt die Ränder, finde ich, hat man den Prozess, der dahin geführt hat, ausgeblendet. Es beginnt früher und die Dinge stehen schlechter als nur vermeide doch eine Minderheitsregierung, dann stärkst du nicht die AfD.
Ja, aber die Frage ist, ob es noch ein bisschen beschleunigt, ne? Also das Erstarken.
Na, ich frage mich, welche Alternative es gibt. Also welche Alternative hätte denn Michael Kretschmer gehabt, als das zu tun, was er eigentlich nicht tun wollte in der Situation?
Aber die Frage,
das wären wir wieder bei dem Punkt, wie gehe ich mit der AfD um?
Ja, aber die Frage war ja eigentlich, ist die Minderheitsregierung Grund dafür, dass sie die AfD stärkt? Und da wollte ich nur sagen, die Struktur beginnt aber, wenn man das erklären möchte, vorher. Das war eigentlich alles. Es war kein Plädoyer, dass man was ändern sollte, sondern es zeigt einfach, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden. Die Schwierigkeit besteht darin, dass es Alternativen zur Alternative, Ausgrenzung schwierig zu denken sind. Das ist der Punkt, das ist völlig klar. Und man kann hoffen, wir hatten ja vorhin schon auf das Vertrauen von Einzelnen und so weiter, man kann hoffen, dass eine Minderheitsregierung oder auch eine PAD-Regierung, wenn wir sie mal so nennen wollen, in Thüringen oder so, oder auch jetzt Schwarz-Rot im Bund, dass sie tatsächlich zeigt, dass sie in der Lage ist, Probleme zu lösen, indem sie zueinander findet und diese Lösung irgendwie nicht nach parteipolitischem kleinsten gemeinsamen Nenner funktionieren, sondern tatsächlich resonieren in der Bevölkerung. Das ist bis auf Weiteres, wenn man in diese Richtung geht, die Hoffnung, dass man die Performance sozusagen eine Änderung in jedenfalls Teilen der Wählerschaft hervorruft.
Na, schauen wir mal. Sachsen-Anhalt wählt jetzt jedenfalls am 6. September. Wir wissen natürlich nicht, welche Konstellationen dann wirklich möglich sein werden. Aber es gibt ja schon ein paar Ansagen. Die vielleicht mit interessanteste war von Sven Schulze, dem Ministerpräsidenten und CDU-Spitzenkandidaten, vor ein paar Wochen bei Markus Lanz. Da hat er gesagt, er werde sich nicht von der AfD und von der Linken wählen lassen. Stellt sich natürlich die Frage, wo soll denn die Mehrheit dann herkommen?
Vielleicht schaut er ja auch auf das Thüringer Modell von Bodo Ramelow.
Ja, aber die Frage ist ja schon, wie auch, er hat ja auch noch nachgesetzt, er müsste ja auch erstmal sich gar nicht zur Wahl stellen.
Das meinte ich damit. In Sachsen gibt es eine Frist. In Sachsen muss binnen 4 Monaten ein Ministerpräsident gewählt sein, sonst wird das Parlament aufgelöst und es gibt Neuwahlen. Und die Frist gibt es, wenn ich das richtig gelesen habe, ja in Sachsen-Anhalt genauso wenig wie in Thüringen.
Genau.
Und ich habe mich schon gefragt, ob er darauf spekuliert, dass er dann erstmal geschäftsführend weitermachen kann.
Ich glaube ja,
wenn ich auch was so demokratiedienlich ist.
Bodo Ramelow nehme ich an.
Das meinte ich mit Bodo Ramelow.
Genau.
In Thüringen hatten wir das
als
Bodo Ramelow dann eben viel länger, als er vermutlich auch selbst beabsichtigt hatte, am Anfang im Amt blieb. Aber demokratiedienlich ist das, glaube ich, nicht. Aber das weiß Herr Lemke sicher auch besser.
Ja, und selbst wenn es keine Frist gibt, es muss ja dann irgendwann ein Ende haben, oder, Herr Lemke?
Ja, aber also ein Ende muss es haben politisch, aber eben halt nicht verfassungsrechtlich erzwungen. Wenn es keine Fristen gibt, dann sagt die Verfassung dazu nichts. Und dann gibt es eben halt nicht diesen Auflösungsmechanismus. Das war ja in Thüringen wirklich das Problem. Deswegen würde ich denken, es gibt ja dann auch immer wieder die Möglichkeiten, gewissermaßen neue Wahlen durchzuführen. So nicht. Aber ich glaube, was Schulze schon meinte, ist, das wäre ja nicht das Schlimmste, wenn, bevor die AfD gewissermaßen den Ministerpräsidenten übernimmt, in einer relativen Mehrheitswahl, dann im dritten Wahlgang oder sonst irgendwas, lassen wir es halt dabei.
Gucken wir nochmal ganz kurz auf die Umfrage, von der wir am Anfang schon gesprochen haben. Da gab es ja auch eine Frage eben nach Konstellationen. Und da fanden dann deutlich mehr CDU-Wähler, nämlich 41%, dass ein Bündnis mit der Linken gut wäre, als diejenigen in der CDU, die finden, dass man ein Bündnis mit der AfD eingehen könnte. Das waren nur 16%. Ja, ist das sozusagen dann der Weg, den Sven Schulze vielleicht dann auch beschreiten wird, dass dann vielleicht wenigstens die Unvereinbarkeit mit der Linken fallen muss, weil es auch gar nicht anders geht?
Also ich würde doch erwarten wollen, dass Sachsen-Anhalt eigentlich wirklich die letzte Gelegenheit, aber dann sollte die CDU diese Gelegenheit auch mal wahrnehmen, diesen Zopf abzuschneiden. Also es ist auch irgendwie, es scheint mir wirklich klar zu sein, dass diese Selbstfesselung durch den Unvereinbarkeitsbeschluss, dass das in einer solchen Weise zu Verrenkung und zu Wortklauberei und so weiter führt, dass man im Konrad-Adenauer-Haus wirklich damit nicht mehr froh sein kann. Und meinethalb macht man es erstmal so, dass man Spielräume in den, macht man de facto ja schon, in den Landesverbänden und dann in den Bundesländern zugesteht und so weiter, bevor man dann einen neuen Beschluss fasst. Aber dass diese Selbstfesselung an ein Ende geraten ist, sie stammt aus einer Zeit, wo es klare Mehrheiten gab. Sie stammt aus einer Zeit, wo Merkel keine Schwierigkeiten hat, ihre Mehrheiten sozusagen zu finden. Aber dass das nicht mehr zeitgemäß ist und man kann vor allem auch in den Bundesländern im Osten sozusagen praktisch jeden Tag unterlaufen wird, das müsste doch irgendwann mal zu einer Einsicht führen, dass man sich die Telefonnummern der Linkspartei mal besorgen sollte, ne, Stichwort Kanzlerwahl, und dass man irgendwie mal ins Gespräch kommt. Übrigens, mir ist nicht entgangen, dass die Linkspartei natürlich auch eine gewisse Radikalisierung in der letzten Zeit durchlaufen hat und dass es jetzt schwerer vielleicht fällt, als mit Blick auf Bodo Ramelow und Thüringen, der Mann hat im Prinzip sozialdemokratische Politik gemacht. Das wäre die Gelegenheit gewesen, mal etwas deutlicher und klarer die Sache anzugehen. Das wird jetzt natürlich schwieriger. Und ich weiß auch, dass es einen Nexus gibt. Wenn ich das nach links öffne, dann was ist mit rechts sozusagen? Ja? Genau. Das ist völlig klar. Ja, aber too little, too late. Die CDU hat diese Diskussion vertagt. Sie kann sie aber nicht mehr länger verschieben. Sie muss sich irgendwann in dieser Frage mal ehrlich machen. Ich kann ja nicht permanent eine Allparteienallianz mit der Linkspartei informell gewissermaßen gegen die AfD schmieden und hinterher immer so fröhlich zwitschern. Och, davon weiß ich gar nichts. Wir haben ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Wollen wir dran festhalten? Das ist unehrliche Politik. Und wenn irgendwas auch mal sozusagen backfired, dann das will man selbst als Konservativer nicht hören. Man will eine ehrliche Auffassung dazu haben, gegen die man sich dann aussprechen kann, als so ein Gemauschel.
Zumal man ja auch sagen muss, dass beim BSW ja die Argumentation dann immer lautete, ja, auf Landesebene kann man das schon machen, auf Bundesebene ist das was ganz anderes wegen der außenpolitischen Vorstellungen, die die Partei hat. Also das war zu dem Zeitpunkt zumindest ja auch schon ein bisschen eine bizarre Diskussion bei Blick darauf, wer von den Linken ins BSW gewechselt ist.
Genau so ist es, ja.
Der Wähler wählt, was er wählt. Also ob das jetzt wirklich für die Union gut ist, den Zopf abzuschneiden, aber ihr wird nichts anderes übrig bleiben. Das ist der Punkt. Und das Problem für die Union, die ist in der größten Zwickmühle aller Parteien, weil sie genau darin gefangen ist, wenn sie jetzt mit den Linken zusammengeht, dann werden ihr auf der rechten Seite Leute davonlaufen. Wenn sie es nicht tut, kann sie nicht mehr demokratisch regieren. Und wenn sie mit der AfD zusammengeht, das ist meine Befürchtung, dann würde auch die Union darunter leiden und verlieren. Das sieht man ja auch, wenn man das war für mich tatsächlich überraschend, wie viele CDU-Wähler in Sachsen-Anhalt tatsächlich sagen, nein, nicht mit der AfD. Das war ja sehr deutlich.
Ja, und außerhalb Sachsen-Anhalts erst recht. Also das würde die Partei sicherlich in eine wirkliche Zerreißprobe bringen. Und auf Bundesebene war derjenige, den man immer so im Verdacht hatte, dass er so etwas vorhatte, Spahn, wäre garantiert nicht die Integrationsfigur gewesen, um diese Zerreißkräfte in der CDU dann hinter sich zu versammeln. Also die CDU steckt in einem Riesendilemma. Die Brandmauer geht im Wesentlichen zu ihren Lasten. Ich würde auch schon sagen, dass die Brandmauer eine Gesamtverantwortung aller demokratischen Parteien ist. Aber da teilt man sich die Arbeit nicht so wirklich. Das ist völlig richtig, was gerade eben gesagt worden ist. Nur das Fortführen dieser durchschaubaren Heuchelei, was die Linkspartei anlangt, ist vielleicht etwas, das hätte man klären sollen an anderer Stelle. Aber man muss es loswerden, um, glaube ich, auch ein Reset bei der Wählerschaft mal irgendwann wieder in Angriff nehmen zu können.
Wir werden es wie so häufig abwarten müssen. Am 6. September jedenfalls wird dann erstmal gewählt in Sachsen-Anhalt. Und ob dann eine Minderheitsregierung kommt oder was auch immer, werden wir dann erleben. Uta Dekko, Host des Sachsen-Politik Podcasts, und Oliver Lemke, Politikwissenschaftler. Ich danke euch beiden sehr.
Herzlich gern.
Danke.
Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Die großen Fragen in 10 Minuten. Geht es diesmal um die Schulpflicht? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht und warum? Eine Frage, die ja gerade auch politisch diskutiert wird. In Sachsen-Anhalt fordert die AfD die Abschaffung der Schulpflicht. Aber was wären denn die Alternativen? Und wie sind hier die Erfahrungen in anderen Ländern? Wer profitiert von der Schulpflicht und wer von ihrer Abschaffung? Die großen Fragen in 10 Minuten zu hören in der ARD Sounds App. Den Link zu der Folge stellen wir euch in die Shownotes. Das war's für diesmal vom Wahlkreis Ost. Ich bin Julia Kastein. Das nächste Mal ist Malte Pieper wieder da. Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.